Herzlich willkommen zum Trashigen Nerd Talk mit Niveauanteil. Heute die Pride-Episode. Wenn ihr irgendwas nicht hören wollt, dann benutzt die Kapitelmarken. Ansonsten viel Spaß und hört euch alles an. Ist wichtig.
Ich sag mal, was das Schwarze Auge und Dungeons & Dragons angeht, die sind ja auch schon sehr lange sehr queer.
Queerness ist nicht alles. Es kann nicht alles retten. Wenn du ein Kerl bist, spielst du halt einen Kerl. Ne? Das geht halt gar nicht anders.
Der Satz, dieser Charakter würde in dieser Welt aber genauso reagieren, darf niemals wichtiger sein als die Gefühle der Menschen am Tisch.
Also Metagaming immer wichtiger als Gaming selber.
Nur weil keine Brüste da sind, sonst wär's ab 18. Die Gewalt ist ganz klar sehr, sehr, sehr vorherrschend.
Das waren ganze Wochen, die ich nur in dieser Welt geschwelgt bin, in diesem Spiel geschwelgt bin und vielleicht ein bisschen sentimental und depressiv war, aber es war's wert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nerdigen Trash-Talks mit Patrick und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder mal das Schweizer Taschenmesser des Nerdtums, nämlich den Patrick. Hallo.
Moin moin zu dieser wunderschönen Aufnahme und wir werden heute viel Spaß haben.
Das glaube ich auch und ich würde sagen, wir starten relativ zügig rein, denn heute sind es ja sogar 5 Tonspuren, die ich schneiden muss. Das ist viel Arbeit, weil wir so viele tolle GästInnen dabei haben. Und deswegen lass uns direkt reinstarten ins Ask Me Anything. Und ich meine, wir wissen alle, wie das jetzt hier laufen wird. Gleich werden du und ich diese HörerInnenfrage beantwortet haben. Und dann holen wir unsere GästInnen rein, damit sie auch diese Frage beantworten. Also habe ich mal geguckt in der Feedback-Umfrage vom letzten Jahr, welche Frage potenziell am kürzesten zu beantworten ist. Wie gesagt, 5 Tonspuren. Und darum frage ich dich nun ganz hochoffiziell, was ist euer absolutes Lieblingsspiel von jeder Zeit?
Of all time? Hast du das übersetzt? Oder was meinst du?
Nein, es stand genauso da. Und ich habe mich tatsächlich auch mit dieser Frage überraschend schwer getan, weil sie so offen ist. Vielleicht so denke ich jetzt auch ein bisschen zu viel, ob mit von jeder Zeit gemeint ist, aller Zeiten oder zu jeweils einer bestimmten Zeit.
Ja, das wäre jetzt die Frage, ja.
Genau, und auch was für Spiele wir da eigentlich nennen dürfen. Aber so ganz spontan käme mir jetzt bei Rollenspiel jedenfalls Space 1889 in den Sinn. Da passt einfach alles. Und vor allem ist es von den Regeln und auch von dem Setting her sehr zugänglich. Und ich weiß, ich pflege hier im Podcast ja immer so das Image des Hardcore-Taktikspielers. Aber im Zweifelsfall bin ich ja doch für zugängliche, schnelle Spielchen mit so zumindest einem gewissen Grundanspruch irgendwie sehr viel zugänglicher. Ich finde das sehr viel attraktiver. Deswegen würde ich die Frage, falls es jetzt doch Brettspiele gemeint sein sollten, wohl mit ohne Furcht und Adel und tatsächlich im Vergleich Axis and Allies beantworten, weil das ist tatsächlich zumindest für Cosims relativ einfach. Und bei Videospielen in meinen jungen Jahren wäre es Counter-Strike. Ich habe es jetzt nochmal probiert. Ich bin voll der Noob. Ich kann überhaupt nichts mehr. Deswegen sage ich einfach XCOM, das können selbst alte Leute wie ich. Wie ist es bei dir?
Ohne Furcht und Adel habe ich tatsächlich letztens das erste Mal gespielt. Es war tatsächlich relativ witzig, hätte ich nicht gedacht für so ein einfaches Kartenspiel eigentlich. Aber da muss ich, Alter, okay. Dann würde ich mal sagen, für Rollenspiele ist bei mir tatsächlich Shadowrun immer auf Platz 1. Da wird bisher noch, kommt noch nichts ran. Ich muss sagen, Splittermond ist im Moment auf gute Aufholjagd, aber dafür habe ich noch keine 20 Jahre Erfahrung. Da kann ich noch nicht genau was zu sagen. Wir melden uns dann in 2044 oder so. Und für Brettspiele, das kann ich nicht beantworten. Ich habe so viele Brettspiele und ich habe so viele Brettspiele, die ich sehr, 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 sehr gerne spiele. Kartograf ist sicherlich ganz oben mit dabei und für etwas komplexere Sachen, boah, kann ich nicht beantworten. Es ist zu viel Kram. Und bei Videospielen sicherlich StarCraft 2 relativ weit mit oben. Es ärgert mich immer noch, dass sie keine neuen Spiele rausbringen. Und WoW ist auch relativ weit oben. Aber das ist immer so ein Kommen und Gehen. StarCraft ist so ein All-Time-Favorite eigentlich. Auch die Welt.
Jetzt gibt es ja so ein offizielles StarCraft-Tabletop. Hast du da schon mal geguckt?
Ja, natürlich habe ich da geguckt. Guck bei allem bei sowas. Ich bin sogar als Beta-Tester eingetragen gewesen, aber ich habe leider die Zeit nicht gefunden. sonst hätte ich da sicherlich gerne mal was gespielt. Ich habe mir die Regeln mal angeguckt, weil ich ja auch schon von den von Archon Studios auch schon das Masters of the Universe Spiel hier habe und naja, das ist sehr ähnlich, deswegen habe ich es mir dann im Endeffekt dann hinterher gekniffen. Wohl ist die Minis schon sehr geil aussehen, muss ich sagen. Aber da ich absolut keine Zeit habe zum Malen und auch absolut kein Talent dafür, ist es auch langweilig, wenn da nur graue Minis rumstehen.
Ich fühle das total, was du sagst. Okay, wir haben uns jetzt ein bisschen schwer getan mit der Antwort. Vielleicht tun sich ja unsere GästInnen mit der Beantwortung einfacher. Daher frage ich einfach mal in die Runde. Hallo, wer seid ihr denn? Und was ist euer absolutes Lieblingsspiel von jeder Zeit? Und jetzt müsst ihr euch prügeln, wer zuerst anfängt.
Wenn keiner anfängt, dann fange ich an. Hallo, ich bin Judel, also Tingle Tangle Judel ist der Name, unter dem ich viele online kenne. Ich bin ursprünglich Redakteurin. Ich hatte ein bisschen Gaming-Background in diesem Bereich. Ich arbeite nicht mehr im Gaming-Bereich, habe das aber eine ganze Zeit lang gemacht und ich bin immer noch leidenschaftliche Hobby-Streamerin. Ich betone das Hobby, weil es ist wirklich ein Hobby. Es ist nicht mein Beruf oder sowas, sondern ich mache es einfach ganz gern. Ich habe eine kleine, feine Community und ich freue mich immer, wenn Leute vorbeikommen. Und vielleicht kennt ihr mich auch schon, weil ich bei ein paar Themen schon eingeladen war. Vor allem eben Computerspielthemen sind so ein Fable von mir. Sachen, die mit intersektionalem Feminismus, Sexualität und sowas zu tun haben, sind auch Themen, wo ich öfter mal eingeladen war. Genau. Und um auf die Spiele zu kommen, ich würde die Brettspiele, glaube ich, ausklammern, weil ich da einfach tatsächlich nicht so weit in der Materie drinnen bin und da eher so gelegentlich spiele. Was die Rollenspiele betrifft, wissen viele vielleicht, dass ich ein ganz großer Fan bin oder immer schon DSA gespielt habe, also Schwarze Auge mit all seinen Tücken, sag ich jetzt mal so neutral. Und ich habe mich halt einfach in diese Welt verliebt, ne? Also unabhängig jetzt vom Regelset und allem, aber es ist einfach eine Welt, mit der ich als Teenager Pen and Paper angefangen habe, aufgewachsen bin und immer noch drin bin. Und im Bereich Videospiele hätte ich gesagt, gibt's auch wahnsinnig viele, gibt's wahrscheinlich noch einen viel breiteren Pool, als ich jetzt bei den anderen Sachen aussortieren muss. Um beim Thema des heutigen Podcasts zu bleiben, hätte ich jetzt Life is Strange in den Raum gestellt, was ein Videospiel ist, das eine interaktive Story erzählt, die eher quasi eine Dramageschichte, bisschen Coming of Age, bisschen Übernatürliches, die sehr queer auch gelesen werden kann und die ja mich sehr, sehr berührt hat damals, als das Spiel rauskam, sowohl die Story als auch die Musik. Das waren ganze Wochen, die ich nur in dieser Welt geschwelgt bin, in diesem Spiel geschwelgt bin und vielleicht ein bisschen sentimental und depressiv war, aber es war es wert.
Ja, dann mache ich mal weiter. Ich bin Serena. Mich kennt man vielleicht vom Podcast Nerd ist die Hobby.
Daher kenne ich deine Stimme.
Und dass mein Name auch in einigen Büchern gerade im das Schwarze Auge-Bereich zu finden ist, in der Redaktion. Und ja, Spiele of all time ist echt, also schwierig. Ich sage, beim Rollenspiel würde ich jetzt auch einfach das Schwarze Auge nennen, einfach weil es irgendwo mein Zuhause ist. Bei PC-Spielen muss ich aktuell, aller Zeiten ist echt schwierig, aber ich sage aktuell auf jeden Fall immer noch Baldur's Gate 3. Das habe ich nicht aufgehört. Tatsächlich spiele ich sogar aktuell in einem Stream von jemandem, nicht in meinem eigenen, aber ich bin als Gästin dabei. Und Brettspiele, ich glaube, da muss ich passen, weil es gibt einige, die ich mag, aber keins, was für mich so einen super hohen Stellenwert hat. Dafür bin ich vielleicht auch zu wenig Brettspielmensch.
Gut, und dann haben wir noch Frank. Ja. Hau rein.
So, genau, ich bin Frank. Ich habe im Rollenspielbereich vor allen Dingen so ein bisschen was mit dem System Matters Verlag zu tun. Da bin ich Redakteur für ja, so einzelne Projekte wie Spire und Wonder Home, aktuell Trophy, Dark und Gold. Spiel ganz viel Rollenspiel auch schon sehr, sehr lange. War auch hier einmal im Podcast, das ist aber richtig, richtig lange her. Und zwar haben wir damals ein Crowdfunding für den Essay-Band Roll Inclusive gemacht. Und da hat Philipp uns, glaube ich, interviewt, also meine beiden MitherausgeberInnen und ich. Und das war sozusagen meine Podcast-Premiere hier bei euch. Und Ja, Lieblingsspiel, das ist, also beim Rollenspiel weiß ich es ganz klar, das ist City of Mist, ein investigatives Superheldinnen-Rollenspiel, wo man ganz gewöhnliche Leute in so einer Megametropole spielt, die aber irgendwie berührt sind von einem Mythos. Das können irgendwie, ne, das sind alles so Mythen unserer eigenen Welt, also zum Beispiel Märchenfiguren wie Rotkäppchen oder Gottheiten wie Poseidon, und diese Mythen verleihen dann den Charakteren übernatürliche Kräfte, und dann geht es quasi darum, so ein bisschen das Leben auszubalancieren zwischen, ich bin irgendwie ein übernatürlicher Ermittler, aber gleichzeitig arbeite ich aber auch quasi als Krankenpfleger in einem Krankenhaus und muss irgendwie gucken, dass diese beiden Dinge nicht aus der Balance geraten. Super schönes Spiel, spiele ich total gerne. Und Videospiel hat mich letztes Jahr Clair Obscur Expedition 33 sehr, sehr begeistert. Das ist von so JRPGs, also japanischen Rollenspielen inspiriertes Rollenspiel, wo man in so einer ganz seltsamen Welt irgendwie spielt, wo jedes Jahr so eine riesige Gestalt, die Paintress, eine Zahl auf einen Felsen schreibt, und alle Menschen, die sozusagen älter als diese Zahl sind, die sterben plötzlich, also die verschwinden, und wenn man versucht rauszufinden, was das damit zu tun, was da eigentlich los ist und wie man das vielleicht auch verhindern kann. Ja, es gibt ganz viele Twists und Überraschungen und super tolles Worldbuilding, mich sehr, sehr beeindruckt, und da musste ich auch ein bisschen weinen, es gibt sehr viele emotionale Momente, aber ich musste gerade auch, als Life is Strange erwähnt wurde, auch denken, so, das hat mich auch sehr, sehr gepackt damals. Brettspiele spiele ich auch nicht so ultra viel, aber ich glaube, so mein Go-To-Cozy-Brettspiel ist Flügelschlag, wo man ja so Vogelhabitate aufbauen muss. Das ist irgendwie so sehr entspannt und nett. Und mein Partner, der eigentlich Brettspiele hasst, das ist das einzige Brettspiel, wo ich ihn immer wieder zu kriege, das auch zu spielen.
Das sind die Besten.
Dann habt ihr euch ja schon mal richtig warm gelaufen, was das Vorstellen von Spielen oder generell von Medien angeht. Und deswegen gehen wir doch einfach mal direkt rein in die Medienschau. Und ich würde sagen, ihr habt euch jetzt so gut geschlagen, fangt doch einfach mal an, und den goldenen Abschluss machen dann der Patrick und ich.
Können wir so machen, ja.
Okay, also da im Trash-Talk, glaube ich, häufig eher Brettspiel, Pen and Paper und so Gesellschaftsspielthemen auch von euch abgedeckt werden, dachte ich, ich komme mal wieder mit einem Videospiel daher und mache so ein bisschen die kleine Spiele-Expertin in dicken Anführungszeichen und stelle euch ein Spiel vor von 2023, das aber momentan auch wieder zu diesem Sommer-Vibe, den wir momentan haben, meiner Meinung nach passt, weil es nämlich die Nostalgie von so einem Sommer-Popcorn-Horror-Kino sehr, sehr gut auffängt. Und zwar heißt das Game Killer Frequency und ist eine rätselbasierte, interaktive Erzählung sozusagen. Bisschen ein Point-and-Click-mäßiges Spiel mit Rätseln und spielt in einem nostalgischen 80er-Jahres-Setting und kommt so ein bisschen im Gewand von einem Vintage-Slasher vom 80er-Jahre-Autokino daher. Dementsprechend sind wir auch vom Setting her in einer amerikanischen Kleinstadt, in der ein unheimlicher Killer umgeht, der natürlich eine Maske trägt und gruselig vor sich hin pfeift, während er mordet und deswegen auch The Whistling Man genannt wird. So kurz, so klischeehaft. Der Clou der Geschichte allerdings ist, dass wir nicht selber ein potenzielles Opfer dieses Killers spielen, sondern dass wir die ganze Zeit während des Spiels an nur einem Schauplatz verbringen, nämlich in einer Radiostation. Wir sind nämlich Late-Night-Radiomoderator und haben auch eine Co-Moderatorin dabei. Mit der zusammen legen wir Synthwave-Platten auf, wir schalten Werbung, wir machen irgendwie so alberne Ansagen, aber wir bekommen eben auch Anrufe. Und plötzlich, ganz am Anfang des Abends, erhalten wir eben einen Anruf von einer Polizistin in diesem Ort, die eine Leiche gefunden hat. Und sie ist die letzte verbleibende Polizistin und muss jetzt ganz dringend Verstärkung holen gehen. Und deswegen müssen wir von jetzt an den Abend über die Notrufe entgegennehmen und den Leuten per Radio helfen, diesem Killer zu entkommen. Und zwar das nur mit den Informationen, die wir bisher gesammelt haben und die wir innerhalb der Radiostation finden können. Und das macht so eine sehr, sehr coole Mischung meiner Meinung nach aus Nostalgie, aus Spannung und aus einem sehr absurden Humor, weil wir halt unsere Radiosendung auch weitermachen und moderieren, während Leute uns anrufen und sagen, oh Hilfe, da ist jemand hinter mir her, bitte, ihr müsst mich rauslotsen. Und diese entscheidungsbasierten Anrufe sorgen dabei auch noch für so eine extreme Dringlichkeit, die sehr spannend sein kann, weil es kann nämlich jeder in diesem Spiel, der uns anruft, draufgehen oder überleben. 50-50. Und das mit teilweise relativ knackigen Anrufrätseln, die mich schon hin und wieder auch ein bisschen gefuchst haben. Aber was überwiegt hat, ist eben die Spannung und so ein rein auditiver Grusel, der durch die eigene Vorstellungskraft funktioniert, was ich total interessant fand, weil wir halt nicht sehen, was geschieht, sondern wir hören es nur, wir hören jemanden schreien und so weiter. Und ja, also während mich die Anrufe manchmal echt kirre gemacht haben, weil ich mir dachte, boah, das muss doch geklappt haben, ich habe doch alles richtig gemacht, warum ist der jetzt gestorben? Ja, ich habe nicht alle gerettet, muss man sagen, ne? Falls es euch interessiert, falls ihr Bock auf diese Art von Spiel habt, dann könnt ihr ja mal versuchen, wie viele ihr retten könnt und einen Plot enthüllen, der vielleicht ein klitzekleines bisschen zu oft getwistet wurde, aber trotzdem in seiner Absurdität, in seiner Nostalgie echt extrem viel Spaß macht. Ja, das ist Killer Frequency.
Ja, ich möchte eine Buchreihe vorstellen, die dieses Jahr 30 Jahre alt wird. Und zwar Animorphs von K.A. Applegate. Da wird aktuell, soweit ich weiß, eine Fernsehserie geplant. Was daraus wird, wird man sehen. Die ist noch im sehr frühen Stadium. Es wurde jetzt vor kurzem angekündigt. Aber auch die Buchreihe ist sehr zugänglich, nenne ich es mal. Denn alle Bände sind auf Englisch mit Absegnung der Autoren online gestellt zur freien Verfügung für jeden. Und dadurch habe ich sie auch zu Ende lesen können, denn es ist nur ungefähr die erste Hälfte auf Deutsch übersetzt worden und in Deutschland rausgekommen. Die Bücher selbst sind teilweise schwer zu bekommen, aber online stehen sie uns allen zur Verfügung. Und diese wunderbare Jugendbuchreihe geht um ein paar Teenager, die ein Raumschiff abstürzen sehen und dort hineilen, um zu helfen, und die dann Alien-Technologie bekommen, mit der sie sich in Tiere verwandeln können, aber auch eine wichtige Mission bekommen, nämlich die Erde zu retten, die Menschheit zu retten vor einer Invasion von Gehirnschnecken. Und das klingt jetzt erstmal wie Teenager sind große Helden und verwandeln sich in coole Tiere. Das ist auch dabei, aber eigentlich ist das auch sehr viel Body-Horror, psychologischer Horror. Paranoia wird aufgebaut. Und das Thema Found Family ist sehr groß. Überwindung von Trauma, Zusammenarbeit. Und da geht's richtig in die Tiefe über die Buchreihe. Und die Autoren sind Trans Allies. Unter anderem, weil auch deren Tochter, soweit ich weiß, trans ist. Und man kann in den Büchern sehr viel queere Thematiken wiederfinden. Die sind da nicht super explizit drin. Denn wie gesagt, die Bücher sind 30 Jahre alt, aber es ist vieles, wo man ja gerade durch die Found Family Themen und durch die Anderssein Thematik von den Leuten der Gruppe und nicht weiß, wie man trauen kann. Man findet vieles wieder. Und weil mich diese Buchreihe immer so begeistert, haben wir sie auch gerade für Nerdisty Hobby als Aufhänger für unsere neueste Folge genommen. In der geht's um Gestaltwandel. Und da gehen wir auf die Bücher nochmal ein bisschen mehr ein und reden auch generell über das Thema Gestaltwandel in Rollenspiel und in Büchern und Medien und so. Und ja, das wäre mein Beispiel für die Medienschau. Ich empfehle jedem, Animorphs zu lesen, der es noch nicht hat.
Okay, dann mache ich weiter. Und ich habe ein bisschen hin und her überlegt. Und ich glaube, ich stelle euch ein Rollenspiel vor, ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, was mich gerade so wirklich sehr, sehr flasht und was ich mit großer Begeisterung im Moment irgendwie sehr regelmäßig spiele. Und das ist City of Winter von Ross Coman. Das ist so ein bisschen falls es jemand kennt, der spirituelle Nachfolger von Fall of Magic. Das ist ein Erzählspiel, was im Prinzip völlig ohne Würfel auskommt und was aber als Hauptfeature eine große Landkarte hat, die man sozusagen, die Form, also man es physisch kauft, die Form einer sich ausrollenden Schriftrolle hat. Und man startet quasi das Spiel ganz links am einen Ende der Schriftrolle und wenn die Gemeinschaft, also die Gruppe, die man spielt, weiterzieht, dann entrollt man immer ein weiteres Stück dieser Schriftrolle und entdeckt quasi neue Orte, durch die man dann so kommt. Und der Aufhänger des Spiels ist, dass man quasi eine Familie spielt. Das können quasi Blutsverwandte sein, das können aber auch Found Family sein. Wichtig ist quasi, dass die gemeinsam an einem Ort gelebt haben, aber diesen Ort jetzt verlassen müssen, weil das Umbra kommt. Das ist irgendwie eine vom Spiel nicht näher definierte dunkle Macht, die man dann auch während des Spiels selber so ein bisschen erkundet und definieren kann. Und es geht ganz, ganz viel darum, wie ist es, wenn man quasi seine Heimat verlassen muss? Was kann man mitnehmen, auch an Traditionen, die man vielleicht liebgewonnen hat? Und was lässt man zurück? Und dann spielt man quasi die Reise, die Flucht vor diesem Umbra, die eben durch so unterschiedliche Gebiete führt, an unterschiedliche Orte. Und auf dem Weg lernt man ganz, ganz verschiedene Kulturen kennen, die sich da so niedergelassen haben. Und jedes Mal, wenn man an einen Ort kommt, dann erkundet man so ein bisschen die Traditionen der Kultur, die da vor Ort lebt. Und wenn man weiterzieht, dann muss man sich so ein bisschen entscheiden. Das läuft über so einen Kartenmechanismus im Spiel, wo man quasi so Handkarten hat, auf denen die eigenen Traditionen sind. Und wenn man quasi zu viele Traditionen kennengelernt hat, muss man welche abwerfen, sodass man dann irgendwann so ein bisschen in die Situation kommt, dass man quasi ja vielleicht die eigenen Traditionen, die man von zu Hause mitgebracht hat, austauscht gegen, ja, die sind vielleicht nicht mehr wichtig, sondern das ist wichtig, was man quasi an diesen neuen Orten von den Menschen gelernt hat, die man da kennengelernt hat. Und das ist ein überraschend emotionales Spiel, weil es ganz, ganz viel um Abschied geht und auch so ein bisschen um die Thematik, so was bleibt eigentlich so von uns, wenn wir nicht mehr da sind. Man spielt aber mehrere Generationen, also die Charaktere altern auch, sterben. Man spielt quasi dann so deren Nachfahren. Ja, dadurch, dass das sich alles so aus dem Moment entwickelt, also man hat irgendwie, es gibt so ein paar Story-Prompts, die man nutzt, die erstaunlich effektiv sind, um irgendwie so eine Geschichte und Szenen irgendwie zu erschaffen. Aber ansonsten braucht das gar keine Vorbereitungszeit. Also wir treffen uns irgendwie immer, spielen das für so 2 Stunden. Das reicht immer genau, um so einen Ort zu erkunden und dann ziehen unsere Gruppe irgendwie weiter zum nächsten Ort. Und 2 Wochen später treffen wir uns, ohne dass irgendjemand was vorbereiten muss und spielen einfach weiter. Es hat auch keine Spielleitung. Ja, und es ist also wirklich, wirklich ein tolles Spiel, weil es eben sehr emotional ist auf der einen Seite, aber super, super kreativ auch auf der anderen Seite, weil die ganz, ganz viele Ideen irgendwie zusammenbringen, gerade für eine Gruppe, die gerne Erzählspiele spielt und ja, Lust daran hat, sich so gegenseitig die Bälle zuzuspielen, Ideen der anderen Personen aufzugreifen. Ja, wirklich, wirklich tolles Spiel. Leider sehr teuer, wenn man es ins physische Version irgendwie kaufen will, kostet, glaube ich, irgendwie 120 Euro oder so, weil es alles so handgemacht ist. Also diese Schriftrolle ist handbemalt und die Karten sind irgendwie handgestanzt. Also es ist wirklich sehr hochwertig. Es gibt aber auch eine Online-Version, die man quasi auf so Virtual Tabletops benutzen kann und die ist günstiger. Also klare Empfehlung von meiner Seite.
Klingt sehr spannend, ja.
Sehr cool. Patrick, willst du zuerst, oder soll ich?
Nee, mach du mal den Abschluss. Ansonsten kannst du auch anfangen, dann würge ich dich ab, wenn du zu lange brauchst, aber ich mache einfach erstmal.
Nee, lieber nicht, du bist so konsequent.
Gut, ja, ist spannend, was du erzählt hast, Frank, weil es gibt so ein paar, ich habe das Gefühl, so ein paar Spiele, die jetzt spielleiterlos sind, die sich immer wieder jetzt einreihen und neu dazukommen jetzt in den letzten paar Monaten und Jahren. Es wird immer mehr, ist interessant. Ich bin da gespannt, wie sich das noch entwickeln wird. Ich habe heute mitgebracht die erste Staffel von The Mighty Nein. Umsetzung auf Amazon Prime von der Critical Role Rollenspielrunde, die eigentlich alle kennen, zumindest schon mal gehört haben, gehe ich von aus. Und The Mighty Nein ist die zweite oder dritte Kampagne, die sie da gespielt haben. Und es geht um eine Gruppe von Synchronsprechenden, die halt sich zusammengetan haben, gedacht haben, hey, wenn wir toll sprechen können, dann können wir auch toll Rollenspiel spielen. Und das hat überraschend gut funktioniert und eingeschlagen und ganz viele Sachen auf der ganzen Welt gespawnt. Unter anderem haben sie da jetzt ein Medienimperium aufgebaut und das gibt's jetzt auch als animierte Serie. Und die ist ziemlich gut. Kurz zur Story. Es geht da um ein magisches Artefakt, welches Seelen einfangen kann von Leuten, die gestorben sind und die dann in so einen Reinkarnationszyklus mit eingespeist werden und die Leute dann immer wieder geboren werden durch dieses Artefakt. Und das wird gestohlen zwischendurch und gibt da diverseste Konflikte, die dann in den Krieg münden und die Charaktere werden da in die Mitte geschmissen und müssen Dinge tun, wie man das halt so aus dem Rollenspiel kennt. Die Serie an sich ist ganz witzig. Es gab schon eine erste Serie, Vox Machina. Das ist die allererste Kampagne, die sie gespielt haben. Die gibt es mittlerweile. Die kommt, morgen kommt die neue Staffel dazu raus. Und The Mighty Nein macht einige Sachen besser, habe ich das Gefühl. Die haben da ein bisschen draus gelernt aus den ersten Sachen. Und witzig ist, dass sie da eine Sprache haben, die sich Semnien nennt. Und das ist im Original Deutsch. Also die sprechen da Deutsch. Das war irritierend, als ich das erste Mal gehört habe und ich die tatsächlich verstanden habe. Teilweise haben die sogar deutsche Synchronsprechende benutzt. Das hört man und teilweise halt nicht. Das hört man auch. Witzig. Passend zu heute, die Serie ist sehr queer, ohne zu baiten. Also casual queer, würde ich es jetzt mal nennen. Das wird einfach mit reingeschmissen und zwar nicht nur irgendwelche Nebencharaktere, die lesbisch oder schwul oder poly sind, sondern auch die Hauptcharaktere. Und das ist alles so super eingepflegt, dass mir nicht mal auffällt an manchen Stellen, dass das jetzt eine Szene ist, wo das Paar beides Frauen sind. Und ich glaube, wir kommen langsam an den Punkt, wo wir hin müssen, dass solche Liebesszenen nicht mehr bewertet werden nach, oh, das sind aber zwei Frauen oder das ist ein Mann und Frau. Weil Mann und Frau fällt mir logischerweise nicht auf, weil ich damit aufgewachsen bin, aber mittlerweile komme ich an einen Punkt, wo mir auch nicht mehr auffällt, dass die Liebesgeschichte gleichgeschlechtlich ist. Und ich finde, das ist eine sehr gute und sehr positive Entwicklung. Und ich glaube, ganz viele solcher Serien, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, haben dahin gearbeitet. Und das ist mir sehr positiv aufgefallen, weil es ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, als ich drüber nachgedacht habe. Ja. Klare Empfehlung, Mighty Nein, sehr witzig anzugucken, aber sehr, sehr blutig, sollte man sich vorher im Klaren drüber sein. Die halten einfach drauf. Da gibt's noch ein paar andere Sachen, die ich abgebrochen habe, die mir da zu blutig sind. Mighty Nein kratzt da ganz hart an der Grenze, aber sollte man sich im Klaren drüber sein. Ist ab 16 und nur weil keine Brüste da sind, sonst wär's ab 18. Die Gewalt ist ganz klar sehr, sehr, sehr vorherrschend. Philipp.
Ich schlage da gleich in dieselbe Kerbe, denn auch ich habe was Queeres mitgebracht. Denn ich habe wieder mal eine Halbmedienschau mitgebracht, also zwei kurze Titel statt einem einzigen langen, die so halbwegs eine thematische Überschneidung haben, wobei diesmal die Überschneidung tatsächlich sogar riesig ist. Denn es sind beides deutsche Cyberpunk-Romane, die beide von AutorInnen stammen, die den Kurt-Laßwitz-Preis gewonnen haben. Und beim Thema Kurt-Laßwitz-Preis, auch noch im Angesicht des heutigen Episodenthemas, kommt man rasch zu Aiki Mira, wo diesen renommierten Preis einfach schon viermal abgeräumt hat, davon sogar dreimal hintereinander. 2023 gewann Aiki ihn für Neongrau, Game Over im Neurosubstrat und weil das Thema ziemlich spannend klang und weil das tatsächlich der einzige deutschsprachige Titel war, den mir der Hörbuchshop meines Vertrauens bei den Suchbegriffen Science Fiction und LGBTQ ausgespuckt hat, habe ich mir das 13 Stunden und 21 Minuten lange bzw. 528 Seiten dicke Werk einfach mal zu Gemüte geführt. Und ich sag mal so, ich verstehe einerseits, warum es dafür den Kurt-Laßwitz-Preis gab, aber ich verstehe andererseits auch, warum das Buch bei allen gängigen Online-Portalen, Amazon, Goodreads, Lovely Books, nur entweder ganz knapp über oder öfter sogar unter 4 von 5 Sternen liegt. Aber ich greife vor, erstmal kurz zur Geschichte. Das Hamburg des Jahres 2112 wird in unschöner Regelmäßigkeit überflutet, aber das interessiert niemanden, weil alle voll heiß sind auf VR-Gaming, dessen kulturelles Zentrum in einem riesigen Stadion eben in Hamburg liegt. Auch Go, aka Stuntboy, ist so ein riesiger VR-Fan, aber dann kommt ein Unfall der aufblühenden Karriere dazwischen, sodass eine Assistenzstelle bei zwei berühmten VR-Gaming-Geschwistern immer noch die beste Alternative darstellt. Und dann überschlagen sich die Ereignisse, denn einerseits ist der geliebte VR-Sport ein Milliardenbusiness, bei dem die menschlichen GamerInnen durch KI ersetzt werden sollen. Und andererseits zieht so ein Gaming-Riesenevent eben auch kriminelle Hacker an. Es sind natürlich auch Drogen im Umlauf und dann muss auch noch ein Terroranschlag verhindert werden. Und als wäre das nicht genug, es ist auch 2112 noch nicht immer ganz einfach, eine queere Person zu sein. Und schlechte Eltern gibt es in jeder Epoche, sodass es für die ProtagonistInnen neben all diesen großen, in Anführungszeichen, Hamburger Problemen eben auch private Konflikte auszuhalten gibt. Das klingt jetzt spannend, das ist es eigentlich auch und das ist auch alles gut geschrieben. Aber trotz allem hat mich Neongrau nie so richtig abholen können und ich kann gar nicht so richtig den Finger drauflegen, warum eigentlich nicht. Ich glaube, das Problem für mich persönlich ist, dass die gesamte Geschichte mehr so ein lockeres Korsett ist, in dem die ProtagonistInnen einfach ihr Leben leben. Inklusive einem nervigen Neologismus, aber wenn ich mich jetzt schon über Jugendsprache aufrege, dann klinge ich fast schon so wie ein Boomer, also vergesst den letzten Kritikpunkt. Es gibt so ein paar spannende Momente, aber die sind zu selten und vor allem kommen sie zu spät. Wenn ich mir nicht fest vorgenommen hätte, in der heutigen Medienschau einen queeren Titel vorzustellen, dann hätte ich zwischendrin vermutlich abgebrochen, weil mich die Geschichte einfach viel zu wenig gepackt hat. Wenn man sich aber mehr so für die Menschen an sich interessiert und auch gern ein interessantes deutsches Cyberpunk-Setting lesen möchte, dann ist man hier goldrichtig, aber wenn man eben auf flotte Geschichten voller Twists und Höhepunkte hofft, dann sollte man lieber jetzt ein bisschen dranbleiben, denn gleich stelle ich in meiner Medienschau ebenso ein flottes Geschichtchen vor. 3,25 von 5 Punkten gibt es da von mir, aber ich habe es ja gerade erwähnt, es wird hier auch LeserInnen geben, gerade die so Slice of Life und Weltenbau mögen, die können hier locker noch einen ganzen Punkt drauflegen. Okay, also wie versprochen, jetzt kommt noch die zweite Halbmedienschau mit einem deutlich flotteren Titel. Und ich spoilere mal, man kann es mir echt nicht recht machen, denn diesmal ist mir die Geschichte viel zu flott. Und nicht nur mir, denn das ist spannend, wie sich die Geschmäcker so unterscheiden und manchmal aber auch nicht, denn auf allen gängigen Portalen, wie gesagt, Amazon, Lovely Books, Goodreads, ist dieser Roman deutlich schlechter bewertet als Neongrau und immer aus demselben Grund. Und ich sage euch erstmal, was ich mitgebracht habe, nämlich Lieferdienst, das ist ebenfalls deutsches Cyberpunk und das wurde ebenfalls geschrieben von einem Gewinner des Kurt-Laßwitz-Preises, nämlich Tom Hillenbrand. Wie gesagt, die Geschichte ist flott, denn der Roman ist gerade mal 192 Seiten dünn, entsprechend war das Hörbuch gerade mal 3 Stunden und 47 Minuten lang. Statt in Hamburg spielt die Geschichte hier in Berlin, in der LieferbotInnen die Kultstars der ganzen Stadt sind. Denn das Wirtschaftssystem hat sich radikal gewandelt, weil alles, von der PlayStation bis hin zur Zahnpasta, aus dem 3D-Drucker kommt. Wenn man etwas bestellt, geht der Auftrag an alle Lieferdienste der Stadt, die zugleich auch die ganzen 3D-Drucker besitzen, und dann beginnt ein Wettlauf, wer zuerst das Produkt fertig gedruckt hat und es am schnellsten beim Kunden oder bei der Kundin abliefert. Denn nur der schnellste Lieferdienst wird dann auch bezahlt am Ende. Und da 99% aller weltweiten Einkäufe per Bestellung erfolgen, sind die Lieferdienste entsprechend der Cyberpunk-Logik mehr als nur Konzerne. Sie verfügen beispielsweise auch über eigene Geheimdienste, eigene Fernsehsender, Forschungsanlagen und so weiter. Und vor allem aber über Zehntausende LieferbotInnen als Fußvolk, die auf den aus Zurück in die Zukunft bekannten Hoverboards durch die Gegend fliegen und die sogar bewaffnet sein dürfen, damit sie eben als allererste die Bestellung abliefern. Einer der erfolgreichsten Nachwuchsboten ist der junge Arkadi, der eines Tages von einem der ältesten und berühmtesten Kollegen gebeten wird, eine geheime Speziallieferung zu übernehmen. Und das ist keine normale Lieferung, das merkt Arkadi dann auch ziemlich schnell, denn kaum hat er sein Hoverboard gestartet, kommen auch schon zwielichtige Typen und töten den älteren Kollegen, weil sie eben auf der Suche nach dieser Speziallieferung sind. Arkadi kann sich retten, verfängt sich dann aber rasch in einem ganzen Netz aus Konzernspionage, neu entwickelter Zukunftstechnologie und streng gehüteten Geheimnissen, die am Ende sogar das gesamte Weltwirtschaftssystem und das Leben von Millionen oder gar Milliarden Menschen bedroht. Das ist ziemlich viel Geschichte für so ein kurzes Büchlein. das fast schon mehr so eine Novelle ist, anstatt ein richtiger Roman. Und das ist eben auch der Hauptkritikpunkt von den ganzen RezensentInnen da draußen und jetzt auch von mir. Denn Lieferdienst ist einerseits super flott geschrieben, es ist wirklich ein spannender Actionkracher mit einer großen Portion Gesellschaftssatire und Kapitalismuskritik. Und ich gebe hier auch wirklich von ganzem Herzen 4 von 5 Punkte. Aber hier wäre noch so viel mehr drin gewesen, wenn das Buch doppelt so dick gewesen wäre und es einfach noch mehr Worldbuilding und noch mehr Charakterbildung und ein paar Storytwists mehr gegeben hätte. Und das ist jetzt schon eine Besonderheit, denn ich sage ja sonst immer, mir ist alles viel zu lang. Aber davon abgesehen ist das wirklich ein richtig guter Cyberpunk-Snack, den man mal entspannt auf einer längeren Zugfahrt am Stück weglesen kann. Und ja, wir haben die Medienschau geschafft. Damit kommen wir bereits zum Hauptthema, nämlich zu Queerness im Rollenspiel und zu der großen Frage, ob queere Repräsentation im Rollenspiel der richtige Weg ist oder ob man lieber dezidierte queere Rollenspiele bräuchte dafür. Und sicherlich fragen sich jetzt manche HörerInnen, warum wir das Thema denn ausgerechnet jetzt bringen, denn das wurde ja vor einigen Jahren, beispielsweise als der legendäre Essay-Band Roll Inclusive gecrowdfundet wurde, ja schon in allen möglichen Blogs und Podcasts hoch und runter besprochen. Aber ausgerechnet wir haben ja noch nie so wirklich explizit über dieses Thema gesprochen, immer nur so ein bisschen angestreift. Und das ist umso erstaunlicher, weil wir im Podcast ja noch nie eine Staffel hatten, in der nicht mindestens 50% der ModeratorInnen queer waren. Und außerdem ist es Juni, also Pride Month, da leisten wir natürlich unseren Beitrag. Und ausgerechnet die Vorbereitung für diese Episode hat mir dann aber auch gezeigt, wie wichtig es ist, das Thema weiter auf der Agenda zu halten. Denn wir alle wissen, wir leben gerade nicht so in den progressivsten Zeiten. Und tatsächlich hatte ich einige GästInnen angefragt, die in den letzten Jahren noch sehr viel offener über das Thema gesprochen hatten, die sich nun aber aus persönlichen oder aus beruflichen oder aus politischen Gründen nicht mehr dazu äußern wollten. Also bin ich umso froher, dass ihr den Mut hattet, bei uns aufzutreten und starte einfach mal direkt provokant mit einer Frage rein. Ihr wisst, ich bin ja mehr so ein OSR-Dungeon-Crawler, der runter in den Keller geht, um Ratten zu erschlagen und Schätze zu plündern. Warum sollte mir das Thema Queerness im Rollenspiel überhaupt irgendwie wichtig sein?
Ich sag da immer so, kommt halt drauf an, was alle am Tisch so wollen. Wenn alle am Tisch sagen, nur Dungeon Crawl, keine Hintergrundstory, keine Charakterentwicklung, dann muss man sich auch mit nichts beschäftigen. Aber wenn man Charakterspiel machen möchte, wenn man mehr machen möchte als nur in den Dungeon gehen, dann kommt man da, glaube ich, schnell an einen Punkt, wo es viel interessanter ist, wenn man Queerness mit ins Rollenspiel nimmt.
Ich glaube auch, dass, also neben dem Aspekt, dass natürlich sonst die Pride-Polizei vorbeikommt und der Pride-Arm der Rollenspielpolizei und dann einfach sagt, das ist kein richtiges Rollenspiel. Nee, Quatsch. Ja, Spaß beiseite. Nee, es ist natürlich einfach so, dass man muss ja gar nichts. Ne? Und ich glaube aber auch, dass man vielleicht auch ein bisschen was übersieht, was ganz interessant sein kann. Ne? Also das, was Serena gerade meinte, dass das eben ich bestimmte Aspekte einfach ausblende, wenn es darum geht, zum Beispiel irgendwie romantische Beziehungen darzustellen. Und das ja vielleicht auch einfach langweilig ist, immer das Gleiche irgendwie darzustellen, das Gleiche zu spielen. Und der andere Aspekt ist sicherlich auch, dass es ja auch sein kann, dass ich am Spieltisch Menschen habe, die irgendwie Teil der queeren Community sind und die vielleicht sehr, sehr froh wären, wenn es eine Form von Repräsentation gäbe und eben nicht das Gegenteil davon, nämlich quasi eine Unsichtbarkeitsmachung.
Ja, ich würde auch sagen, also generell müssen ja Beziehungen nicht unbedingt eine Rolle beim Pen and Paper oder auch beim Tabletop spielen, das ist klar. Aber ich glaube, nicht nur Beziehungen, die gespielt werden, sind einen gewissen Queerness-Gedanken mit reinbringen kann, sondern es kann ja schon beim Charakterbau, bei der Charaktererstellung losgehen. Also es gibt ja zum Beispiel auch, wenn ich mich nicht ganz täusche, gab es ja vor 20 Jahren oder so sogar schon Spieltische mit Diskussionen, ob jetzt ich als weibliche Mitspielende überhaupt einen männlichen Charakter spielen darf, zum Beispiel. Ne? Also das sind ja auch Dinge, die sich gewandelt haben, wo wir offener geworden sind mit solchen Facetten. Und zum Zweiten kommt ja auch noch sowas wie, wir haben ja auch unterschiedliche Fantasiefiguren, Wesenheiten, wir haben unterschiedliche, also je nachdem, in welchem Rollenspielsetting wir uns bewegen, ist ja auch das Thema des Körpers, das körperliche Veränderungen und sowas, ja durchaus was eine Rolle spielen kann in einem Pen and Paper. Und da sind wir ja dann eigentlich schon wieder bei was sich eigentlich auf Queerness und so auch übertragen lässt, symbolisch.
Ja, oder auch direkt. Also wenn die Körper veränderbar sind, dann können ja auch Veränderungen, die in Queerness zu Hause sind, stattfinden.
Absolut. Also das ist definitiv was, wo ich auch, also da ich ja Zeit meines Lebens eigentlich immer gedacht habe, ich wäre relativ straight, bis mir das vor ein paar Jahren dann irgendwie bewusst geworden ist, dass es eigentlich gar nicht so ist, gab es diese Diskussion früher bei uns auch, dass man halt einfach nicht, also wenn du ein Kerl bist, spielst du halt einen Kerl, ne? Das geht halt gar nicht anders. Und das ist dann auch verboten gewesen bei manchen Runden, wo ich mir gedacht habe, hä? So im Rückblick, irgendwas ist da verkehrt. Und gerade jetzt in der Zeit, wo ich auch schon mit Kindern gespielt habe und die da überhaupt kein Problem mit haben, wenn man solche Situationen beschreibt, erzählt und was auch immer, dann finde ich, ist das genau der richtige Weg, um für zukünftige Erwachsene diesen Weg einfach zu beschreiten und zu sagen, ja, das ist halt so, die Welt ist so. Und ich finde, gerade in Rollenspielen hast du einen Safe Space, wo du das einsetzen kannst und den Kindern einfach mitgeben kannst, ohne dass es irgendwie problematisch ist, weil denen ist das sowieso egal. Und wenn du es dann als Repräsentation hinstellst und du dann vielleicht ein Kind dabei hast, was der Meinung ist, ha, okay, das ist ja gar nicht alles so falsch, was ich da denke. Und es sind nicht immer nur alle Menschen Männlein, Weiblein zusammen, sondern es gibt da auch andere Varianten. Ich glaube, dann ist das eine ganz gute Sache.
Ja, ich dachte gerade auch nochmal, dass dieser Repräsentationsgedanke dahinter einer ist, der auch nachgewiesenerweise wichtig ist, also nicht nur was Queerness angeht, aber generell, wenn es um marginalisierte Gruppen geht, dass der Abbau von Stereotypen ganz, ganz stark ja darüber läuft, dass ich eben mehr Berührungspunkte damit habe. Und Medien sind einfach ein ganz, ganz starker Kanalisator. Die Geschichten, die ich irgendwie lese, die Geschichten, die ich sehe, die Geschichten, die ich spiele, ja einfach mein Weltbild verändern kann. Und eben, ne, je öfter ich damit in Berührung komme, dass da eben andere Beziehungsformen existieren, genau, ne, dass Körper eben nicht binär existieren. Solche Dinge, je normalisierter in Anführungsstrichen das wird, blödes Wort eigentlich, ne, aber damit meine ich eher, ne, je mehr das quasi ins Mainstream-Bewusstsein kommt, so eher, ja, wird das eben zu was, wo Leute nicht sagen, oh, das kenne ich gar nicht, was ist denn das, habe ich gar nichts mit zu tun, das weiß ich nicht, das macht mir vielleicht Angst, weil ich das nicht kenne. Und von daher glaube ich, allein das hat auch schon immer einen Wert, also ne, die Repräsentation da zu sehen.
Absolut, und ich würde noch ergänzen, neben Repräsentation, dass es ja im Grunde auch eine Art Trainingsfeld sein kann für eigene Selbsterfahrung. Ich weiß nicht, ob ihr da in dem Bereich auch die gleichen Erfahrungen gemacht habt. Ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, ich habe selber meine eigene Queerness oder das sind Dinge, die ich quasi eigentlich mit 12, also Anfang meiner Pubertät schon gemerkt habe, ah, okay, da ist irgendwas, was jetzt nicht hundertprozentig heteronormativ ist. Und da kann dann sowas wie Pen and Paper und sei es auf einer ganz banalen Ebene, weil wir hatten ja jetzt Beispiel mit einfach nur einem Dungeon Crawl. Mein erster Charakter war auch einfach bloß eine Kriegerin, aber ich habe mir quasi als allerersten Charakter gleich mal einen sehr androgynen, eine sehr burschikose Butt-Kriegerfigur gebaut, so Kriegerinnenfigur. Und das war halt für mich dann so ein bisschen etwas auszuprobieren, was mich interessiert, fasziniert und was mich irgendwie beschäftigt, auch mit mir selber.
Ja, voll. Ich kenne da ganz viele Leute, vor allen Dingen auch so in meinem Freundinnenkreis, aber super viele Leute so sagen, ja, also ne, da habe ich so gemerkt irgendwie, ich könnte vielleicht trans sein oder also durchs Ausprobieren von verschiedenen Rollen oder eben, ja, ne, irgendwie das Rollenspiel zu nutzen, auch als so eine Fläche, um irgendwie oder so einen Raum, um Sachen auszuprobieren, Identitäten auszuprobieren.
Ja, absolut. Also ich kenne es auch in erster Linie aus dem Freundeskreis. Aber ich sag mal, ich baue oft Charaktere, die ich selber hot finde. Und ja, das Geschlecht variiert halt. Aber es ist weniger für mich das Ausprobieren meiner Interessen als ein ich möchte halt, dass ich meinen Charakter auf irgendeine Weise cool finde. Und Attraktivität gehört da für mich oft mit zu. Ich lasse mich bei Charakteren aber auch oft einfach überraschen, welche Sexualität die vielleicht haben könnten. Also klar, ob die jetzt non-binär oder trans oder cis sind, das entscheide ich vorher. Aber auf was für Personen die jetzt stehen, das erfahre ich dann von den Charakteren im Rollenspiel. Also es kommt dann einfach durch das Spiel mit den anderen, dass ich feststelle, so was, wenn ich mich in diesen Charakter reinversetze, was interessiert denn an anderen? Interessiert es sich überhaupt für andere?
Das ist witzig. Ja, ich habe gerade vorgestern einen Charakter fertiggestellt und habe explizit einen Zauber reingenommen, der das Geschlecht wechseln lässt. Und ich bin mir noch nicht sicher, was das ursprüngliche Geschlecht ist. Ich lasse mich da einfach mal inspirieren, was da im Spiel bei rauskommt. Aber spannend ist es auf jeden Fall.
Ja, ich wollte es auch bestätigen und nochmal dezent ergänzen, weil ich auch gemerkt habe, dass sich das wirklich auch entwickeln kann und dass sich da der Blick auf den Charakter auch mit den Jahren ein bisschen verändern kann. Also gerade als ich angefangen habe, Rollenspiel zu betreiben und als ich das, wie gesagt, noch so ein bisschen angetestet habe mit so dem androgynen Charakter und mal probiert habe und mal geschaut habe, wie fühlt sich das an für mich, da war mir das alles noch nicht so klar. Und der Charakter wurde aber dann immer queerer mit den Jahren, als es mir immer selber bewusster wurde, dass es eigentlich so zu dem Charakter passt, dass es zu dem Charakter gehört und dass es eigentlich per se wahrscheinlich auch so intendiert war. Ich konnte es mir nur selber noch nicht so eingestehen damals. Genau. Und das ging mir mit ein paar Charakteren so, dass die sukzessive eigentlich quasi queerer geworden sind und am Anfang nur noch so, erstmal nur so eine Andeutung davon da war.
Was ist denn eurer Meinung und Erfahrung nach besser? Dezidiert queere Rollenspiele oder queere Inhalte in, jetzt in Anführungszeichen, Standard-Rollenspielen wie DSA und Dungeons & Dragons? Und was heißt eigentlich für euch besser?
Also für mich gibt's da gar nicht so ein besser-schlechter-Ding, sondern eher so sowohl als auch. Also ich spiele total gerne dediziert queere Rollenspiele, die sich ja vielleicht irgendwie eine bestimmte Erfahrung von queeren Menschen so zum Thema machen. Zum Beispiel so ein Found-Family-Thema, was ja in ganz vielen queeren Rollenspielen auch irgendwie drin vorkommt. Oder genau, ich habe, das habe ich da sehr noch nicht gespielt, aber mal irgendwann gebackt, ein Spiel über die Stonewall Riots, wo man quasi Charaktere, also so eher so ein bisschen so ein historisches Setting, wo es darum geht, quasi diese Events quasi so nachzuspielen und eher so ein bisschen was zu lernen. Ne? Und das finde ich cool und gleichzeitig finde ich es aber auch super wichtig, einfach, ne, wenn immer City of Mist Runde oder so, da hatten wir mal eine Person, die mitgespielt hat und eine Spezialfähigkeit dieser Figur war, dass sie in einer polyamorösen Beziehung lebt und das quasi als Polyamory, also sozusagen so diese Beziehung als Schutz, als emotionalen Schutzwall für sich so nutzen konnte. Und das geht bei City of Mist ganz gut, weil die Regeln das so zulassen, dass man auch so ein bisschen solche Dinge quasi in Spielwerte umwandelt und das zum Fokus des Spiels macht. Und das fand ich großartig. Da habe ich, also das fand ich eine ganz tolle Idee. Und solche Dinge, ja, finde ich auch super wertvoll. Also dass quasi in einem Spiel, was gar nicht dediziert queer ist, man aber diese Inhalte drin hat.
Mhm. Ich sag mal, was das Schwarze Auge und Dungeons & Dragons angeht, die sind ja auch schon sehr lange sehr queer. Gerade bei das Schwarze Auge weiß ich, dass es von fast Anfang an queere Inhalte gab und das Thema auch immer mit aufgenommen wurde. Von daher würde ich fast sagen, die sind jetzt nicht explizit queere Rollenspiele, aber auf jeden Fall Rollenspiele, die Queerness mittragen und wo es für mich auch irgendwo einfach dazugehört. Und ich würde auch keinen besser oder schlechter sagen zu extra queere Rollenspiele versus Queerness in anderen Rollenspielen. Ich bin für beides, immer. Nicht jetzt zwingend jede Rollenspielrunde, in der ich bin, muss queere Inhalte haben. Ich meine, es kommt sehr oft allein schon dadurch, dass ich dabei bin, mit dazu. Aber ja, ich glaube, jedes Rollenspiel, das ich mitspiele, sollte die Option haben, dass es vorkommt, um eben es offen zu lassen, wenn man damit spielen möchte oder nicht. Und explizit queere Rollenspiele machen auch oft schon sehr viel Spaß. Und was ich finde, was die für einen Vorteil haben, ist, dass sie es sehr einfach machen, den Tonfall zu finden. Denn die haben immer auch Anweisungen dazu, wie man über Sicherheitstechniken spricht und wie man die etabliert und wie man die Themen eingrenzt, die man gemeinsam besprechen und bespielen möchte, damit eben ja man zueinander findet und das Ganze auf eine Weise stattfinden kann, die für alle angenehm ist und mit denen sich alle wohlfühlen. Und das bieten klassische Rollenspiele zwar halt natürlich auch, aber weniger explizit in den meisten Fällen. Und das ist halt ein großer Vorteil von den queeren Rollenspielen, wo einem das einfach meistens mitgeliefert wird, sodass man ja die Sensibilität direkt auch schon schwarz auf weiß vor sich hat und besser einbauen kann, einfacher einbauen kann.
Ich finde, der Nachteil in Anführungszeichen an queeren Rollenspielen ist halt, die Gruppe muss sich da komplett drauf einlassen. Wenn du Leute dabei hast, die da halt gar nichts mit anfangen können und auch nicht der Meinung sind, sie müssten sich damit beschäftigen, hast du halt verloren. Sobald du das in ein normales Rollenspiel mit einbaust, kann man das besser dosieren, finde ich. Weil, wie du gesagt hast, der Inhalt ist dann relativ klar vorgegeben. Das muss nichts Schlechtes sein, aber es kann halt bei manchen Leuten auf Ablehnung stoßen in dem Fall. Und ich kann das in normalen Rollenspielen, normalen Anführungszeichen, kann ich das relativ gut dosieren. Und das mache ich auch. Also mittlerweile baue ich das halt in, keine Ahnung, praktisch überall ein, wenn ich leite, um es halt eben zu normalisieren. Und ich finde, es kann ein gutes Spielergebnis liefern in beiden Fällen. Ich würde da keins über das andere stellen, tatsächlich.
Also ich weiß, das klingt jetzt nach einem dreisten Hot-Take, aber das wäre für mich, glaube ich, auch ein sehr guter Aussortiermechanismus, mit wem ich überhaupt spielen
will. Sehe ich ein. Sehe ich absolut ein, aber es gibt's halt.
Ja, also ich glaube tatsächlich, also das ist jetzt nur mein persönlicher Take. Ich glaube, wenn ich jetzt mit Leuten zu tun hätte, bei denen ich weiß, dass ich da mich... Weil es ist ja auch Teil von meiner eigenen Identität, nicht nur etwas, was irgendwie mit dem Rollenspiel an sich zu tun hat, sondern auch Teil von meiner eigenen Identität. Wenn ich das Gefühl hätte beim Pen and Paper, ich müsste irgendwas quasi im übertragenen Sinne von meiner eigenen Identität dosieren, damit das für jemand anderen erträglich ist, dann weiß ich nicht, ob das mein Mitspielender wäre so.
Kann ich absolut nachvollziehen. War vielleicht nicht 100%. Ich habe, während ich geredet habe, darüber nachgedacht, wie ich es am besten verpacke, aber es war halt wahrscheinlich nicht gut genug verpackt.
Alles gut, ich glaube, ich habe schon ganz gut verstanden, wie du meinst, weil es ja schon durchaus so ist, dass Menschen, die selber aus dem queeren Bereich sind, aus der queeren Szene irgendwie sind oder damit starke Berührungspunkte haben, sich wahrscheinlich eher auf ein dezidiert queeres Rollenspiel einlassen würden, dass dieses Thema eigentlich als Hauptfokus besitzt. So würde ich jetzt mal in den Raum stellen. Und ja, das erfordert natürlich halt eine bestimmte Art von Spielgruppe, weil ansonsten auch, glaube ich, einfach das Erlebnis dieser Art von Rollenspielen nicht so gut ist, wenn du halt Leute hast, die sich da nicht so drauf einlassen können, die da nicht so Berührungspunkte haben oder die einfach dann nicht so neugierig darauf sind.
Ja, das war mein Punkt. Genau, den wollte ich machen. Danke.
Immer gerne. Im Zweifel fragst du mich.
Just joking. Mach ich.
Dann nehmen wir vielleicht direkt schon die Folgefrage. Und zwar, wie stelle ich denn queere Inhalte im Rollenspiel authentisch oder sensibel dar?
Ich würde sagen, ich denke, das kommt ein bisschen aufs Rollenspiel-Setting an, weil vielleicht gibt es da jetzt einen Begriff dafür, den ich nicht so gut kenne. Ich dachte jetzt automatisch an den Begriff Colorblind, wenn es um Casting geht, das POC und das halt verschiedenste diversen Cast hat, das aber nicht thematisiert. Aber ich weiß nicht, ob es da auch einen Begriff gibt quasi im Bereich Queerness. Auf jeden Fall so einen Queer-Blind-Modus kann man ja durchaus auch bespielen, dass man zum Beispiel sagt, wir haben einfach queere Charaktere, aber es ist kein Thema innerhalb der Welt und es ist kein Thema innerhalb der Gesellschaft dieses Spielsettings, in dem wir uns befinden. Da denke ich, dass da manche so Sci-Fi-Settings oder so sich zum Beispiel ganz gut eignen, weil man sagen kann, okay, die sind so ein bisschen in der Zukunft oder die sind von dem Zeit und Raum so ein bisschen abgekoppelt und die denken halt nicht mehr in diesen Kategorien oder Schubladen, in denen wir halt jetzt zum Beispiel heutzutage vielleicht das Szenario hätten. Und dann gäbe es halt welche, wo man vielleicht eher sagt, man thematisiert auch Schwierigkeiten oder Problematiken oder Werdegänge und so weiter von queeren Personen innerhalb einer Gesellschaft. Das wäre dann halt wahrscheinlich eher bei Settings, die irgendwo an historische Zeit oder so angebunden sind.
Wobei ich da auch finde, es ist einfach super wichtig, unabhängig vom Setting in der Session Zero oder dem Minuten Zero, wenn man kleine One-Shot spielt, drüber zu reden, was man möchte und was man nicht möchte. Ja, ob man die Thematiken angesprochen haben möchte, weil man einen queeren Charakter spielt oder gerade nicht. Dass man einfach einen queeren Charakter spielen möchte, ohne dass irgendwie Themen, die unsere Welt heutzutage da beschäftigen, mit ins Spiel kommen. Dass man einfach einen Safe Space möchte, in dem man das ausspielen kann. Ich glaube, da ist einfach besonders wichtig, dass man vorher abspricht, wie man es spielen möchte, was man für Reaktionen haben möchte. Und prinzipiell bin ich so der Typ, der sagt, einfach mal machen und ausprobieren. Aber man muss sich halt bewusst sein dabei, dass man sich selbst und vielleicht auch andere am Tisch verletzlich machen kann. Sowohl, wenn man selbst etwas spielt, mit dem man sich auch vielleicht nur so ein bisschen identifiziert, aber sobald es einem nahe kommt und Themen kommen auf, die durch Reaktionen von anderen Spielenden, durch Reaktionen von Figuren in der Welt, irgendwas, das kann einem näher gehen, als man vielleicht erst erwartet. Und da muss man dann entsprechend als jede einzelne Person am Tisch ein bisschen sensibel für sein, dass man dann nicht aus Versehen Verletzungen verursacht.
100%. Also ich glaube, du hast jetzt gerade die zwei Modi, die ich jetzt meinte, in deutlich eleganter zusammengefasst, als ich das habe. Also das,
ich habe nur ergänzt.
Ja, aber genau das meinte ich. Also dass es eigentlich diese zwei Möglichkeiten gibt und dass das aber ja halt für alle cool sein muss, natürlich. Ne? Also wie du sagst, es kann sein, dass man halt auch einfach manchmal einen gewissen Eskapismus auch erleben möchte und dass man eben gerade im Pen and Paper nicht auf die gesellschaftlichen Reaktionen, Schwierigkeiten, Hürden, wie auch immer, stoßen will, die man kennengelernt hat. Ja.
Ich finde es total gut, diese beiden Ebenen da so rausgearbeitet zu haben. Da bin ich voll bei euch, das hätte ich auch sonst gesagt. Genau, und was ich super wichtig finde, ist da gerade, also wenn man je weniger ich selber mit dieser Identität übereinstimme oder mich da selber identifiziere, desto mehr muss ich mit einer Haltung der Demut und des Nichtwissens daran gehen und entsprechend vorsichtig sein. Also wenn ich jetzt quasi als straighter Cis-Mann eine Transperson spiele oder so, dann würde ich von diesem Spieler erwarten, dass er sich eben nicht mit der Haltung da reinsetzt und sagt, ich weiß genau, wie diese Person sich fühlt, ich weiß genau, welche Struggles die Person durchmacht und das spiele ich jetzt so und wie ich das spiele, ist auch richtig. Sondern dass genau so eine Person sich vielleicht eher tatsächlich auch ein bisschen vielleicht vorher was anliest, sich ein bisschen irgendwie versucht, da reinzuversetzen und vielleicht eben nicht sagt, und ich spiele den Struggle, genau den queeren Struggle, den diese Person irgendwie so miterlebt im Spiel aus, sondern vielleicht ist es dann eher so, ja, es ist ein Transcharakter, aber das ist nicht das Thema, das Hauptthema des Charakters, was jetzt bespielt wird. So, ne? Und dass ich da eben wirklich ein bisschen gucke, dass ich da einfach mich eher ein bisschen zurücknehme und zurückhaltender bin. Und ich glaube, was auch nochmal ein Unterschied ist, ob ich das halt in meiner Heim-Home-Runde mache, wo vielleicht auch eine queere Person anwesend ist, oder ob ich es in einer Runde mache, wo keine queere Person anwesend ist, und ob ich es in einem Stream mache oder ob ich es in einem Abenteuer mache, was ich veröffentliche, was dann quasi irgendwie gelesen und verkauft wird, was ja einfach auch nochmal ein ganz anderes Publikum irgendwie dann hat. Ne? Wenn ich es in einer Runde mache mit einer queeren Person, die vorher explizit gesagt hat, komm, wir spielen dieses Spiel und es ist auch okay, wenn ihr irgendwie manche Sachen vielleicht auch ein bisschen nicht so darstellt, wie sie irgendwie, wie ich sie mir vorstelle,
aber es ist in Ordnung, Hauptsache, ne, ich freue mich, dass wir dieses Spiel spielen, dann ist es natürlich ein ganz anderer Raum, ne, als wenn ich sage, und ich schreibe ein Abenteuer und schreibe da drauf, das ist LGBT-freundlich und verkaufe das dann.
Das ist, glaube ich, der nächste Schritt. Wenn wir das erreichen, dass das da drauf steht, dann haben wir gewonnen.
Das Ausspielen von den Strugglen von jemandem, der queer ist, als Person, die selbst nicht diese Queerness hat, kann natürlich auch die Chance bieten, Verständnis zu finden für das queere Erleben.
Ja, total.
Das ist dann wahrscheinlich aber besser in einem explizit queeren Rollenspiel, wo es genau darum geht, solche Dinge zu erfahren.
Ich finde auch, das darf man nicht völlig unter den Tisch kehren, weil gerade solche, gerade Transpersonen, die sich ja ausprobieren wollen, die sollen das ja gerade probieren. Aber hast du recht, dann sollte man vielleicht andere Umstände schaffen. Ein extra queeres Rollenspiel wäre da wahrscheinlich die bessere Herangehensweise.
100%. Ich fand das jetzt in letzter Zeit, hatte ich eine Situation im Bereich Rollenspiel, die ich da super, super spannend fand. Also ich habe mit einem Freundeskreis, die eigentlich jetzt nicht so Pen and Paper oder Rollenspiel affin sind, haben die ein bisschen auch so Thema Krimi, Krimi-Dinner, Krimi-Abend, Leitrollenspiel halt für sich entdeckt und hatte das mit einer Runde gespielt, die alle jetzt nicht so viel Pen-and-Paper-Erfahrung haben und so. Aber wo ich auch ganz froh war dann letztlich, dass das quasi innerhalb meiner eigenen Bubble stattgefunden hat, weil es war auch ein gekauftes Abenteuer, das wir da bespielt haben, ein Krimi. Und den wir einfach öffentlich runtergeladen haben. Und ich fand es super, super spannend, weil ich habe tatsächlich eine Rolle zugeteilt bekommen, die keine Pronomen hatte und die offensichtlich auch non-binär gecodet war. Und für mich war das ultra cool und super spannend, das auszutesten und auszuprobieren und auch durch ein bisschen die Leute, die ich kenne und die Erfahrungen. Und ich habe tatsächlich selber einfach auch kostümtechnisch dann so ein bisschen mal in die Drag-King-Schublade mal reingegriffen zum ersten Mal in meinem Leben und fand das super cool. Ja, super viel Spaß da dran.
Nice.
Aber ich fand es wahnsinnig spannend, weil es eben, wie gesagt, ein ganz Standard, sage ich jetzt mal, öffentliches Krimi-Dinner war. Und ich mich persönlich ein bisschen gefragt habe, was hätten jetzt andere Bubbles, die mit Queerness keine Berührung haben oder wenig Berührung haben, mit diesem Charakter gemacht?
Hm. Für manche Leute wird es halt vielleicht eine Anleitung brauchen, wie man solche Charaktere ordentlich spielt.
Genau, und das war da gar nicht. Und wir wussten zum Glück innerhalb meiner Bubble sofort, was müssen wir damit anfangen, wenn es quasi zwar auch eine Art Kunstfigur, ne, also schon auch wirklich so ein bisschen eine Art Drag-King-Figur ohne Pronomen. Und wir wussten sofort, okay, was wollen wir mit der Figur machen, weil wir uns selber in der Szene einfach ein bisschen auskennen. Aber ich habe mir wirklich ein bisschen die Frage gestellt, was dann quasi geschieht, wenn es auf jemanden trifft, der sich gar nicht damit auskennt und sich fragt, was mache ich jetzt? Wie spiele ich das? Wer ist das? Was mache ich damit? Und dass das ja vielleicht sogar auch, gerade wenn es ohne Anleitung gestellt ist, sehr stark in anderen Gruppen zu Stereotypen, Klischees oder vielleicht auch ein bisschen unangenehmen Situationen und Slurs abrutschen kann.
Spannend ist da ja auch nicht nur, wie reagiert die Person, die non-binäre Person spielen soll, sondern wir reagieren alle anderen, wenn du keine Pronomen hast. Du musst ja dann auch die Anleitung für alle anderen mitgeben. Wie gehe ich damit um? Das ist der spannende Part, finde ich.
Total. Oder es halt, wir spielen, aber dann sind wir wieder genau in dem Faktor, dass wir eben dann diese Thematisierung, diese möglichen Trigger drin haben, ne? Und dann ist es quasi kein Safe Space mehr, dass ich einfach sage, ich spiele. Es war ein 20er-Jahre-Setting, so ein bisschen Varieté-Style. Da hat das super gut reingepasst. Aber es hätte eben auch dann trigger-worthy werden können, wenn eben bestimmte Charaktere drauf reagieren und sagen, was soll denn das jetzt und so, ne? Also dann sind wir wieder in dem Punkt, dass du nicht mehr in der Safe Zone dich befindest mit diesem Ausprobieren dieses Charakters.
Ich habe übrigens auch nochmal einen Hot Take. So, als Mitglied des Podcasts, hast du auch eine Meinung, Philipp?
Jo.
Dann hau doch mal raus.
Also ich glaube, bei so einem Thema ist natürlich erstmal immer wichtig, dass man mit Sicherheitstechniken arbeitet. Ich weiß es von früher, auch noch bevor ich jetzt Rollenspiel gespielt habe oder so, wenn wir, keine Ahnung, in der Schule oder so Laientheater oder sowas gespielt haben und es ging darum, auch mal eine queere Person darzustellen. Was wir da gemacht haben, war nicht unbedingt sensibel, einfach weil wir es auf dem Dorf im Osten nicht besser wussten. Ich denke tatsächlich, versuchen auch möglichst vielleicht dich zu informieren, was ist denn authentisch, was ist denn eine sensible Darstellung? Das fängt ja schon mit ganz einfachen Sachen an, irgendwie Worte nicht zu verwenden oder so, von denen man denkt vielleicht als cis-hetero-Person, das passt doch, aber dann passt es vielleicht doch nicht, weil die entsprechenden Personen sich unwohl fühlen, wenn man sowas benutzt. Ich würde einfach sagen, sich mit dem Thema auseinandersetzen, Leute fragen, die Ahnung haben. Ich meine, es gibt einen Grund, warum ich euch alle eingeladen habe, weil ich eben nicht alleine genug Ahnung dafür habe und deswegen mir die Experten und Expertinnen dazu geholt habe.
Was natürlich häufig passiert dann auch oder was eine Gefahr ist, ist, dass dann Leute, die es vielleicht, also ne, Leute, die nicht queer sind und sagen, das ist so ein Minenfeld, ich weiß gar nicht, ich kenne die ganzen Begriffe nicht, ich vertue mich mit den Pronomen irgendwie, wenn ich einen Charakter spiele, der nicht binär ist und vielleicht Neopronomen benutzt und ach, dann lasse ich es lieber. So, und das ist natürlich da, so eine Balance zu finden, quasi mit einer gewissen Fehlerfreundlichkeit irgendwie in so einer Runde dann auch drin zu sein. Also wenn ich vielleicht selber als queere Person in der Runde bin und merke, weiß ich nicht, die Person würde sich vielleicht trauen, aber hat irgendwie Angst, die Pronomen irgendwie zu versemmeln und hat dann sozusagen Sorge, mich zu verletzen und spielt dann vielleicht keinen nicht-binären Charakter. Da irgendwie, aber das ist natürlich viel so Atmosphäre schaffen, Sicherheitstools, Session Zero über so Sachen sprechen, was unheimlich helfen kann, da eben einen Raum zu schaffen, wo es auf der einen Seite eben möglich ist, Dinge auszuprobieren und eben auch für nicht-queere Menschen Dinge irgendwie auszuprobieren und auf der anderen Seite irgendwie so das eben nicht über eine Grenze hinweg zu machen, dass es irgendwie für die queeren Personen schwierig irgendwie und belastend wird. Aber genau, und ich glaube, da haben wir super, super viele Safety-Tools und das einfach einzusetzen und auch wirklich offensiv zu benutzen, ist super, super wichtig.
Ja, es gibt sogar Spiele dafür, um Safety-Tools benutzen zu üben, was für manche vielleicht auch super hilfreich ist.
Cool.
Weil eben für viele es auch so unangenehm ist, zum ersten Mal ein Safety-Tool zu verwenden, wenn das noch nie geübt wurde, wenn das noch nie gemacht wurde. Und ich glaube, da kommen auch viele Unsicherheiten her, dass wenn man nicht weiß, wie man damit umzugehen hat, wenn was nicht passt, wenn einem was unangenehm ist, dann fällt es vielleicht auch schwerer, Dinge auszuprobieren und andere möglicherweise in so eine Situation zu bringen. Deswegen kann man da vielleicht auch mal ein bisschen gucken, wenn einen das interessiert und man da sicherer drin werden möchte. Und ein anderer Punkt, den ich habe, ist einfach eine meiner persönlichen Sicherheitstechniken, ist, dass der Satz, dieser Charakter würde in dieser Welt aber genauso reagieren, darf niemals wichtiger sein als die Gefühle der Menschen am Tisch.
Ja, absolut.
Also Metagaming immer wichtiger als Gaming selber.
Dann sind wir ja quasi schon bei Tipps und Tricks, bei Vorschlägen und allem drum und dran. Und deswegen vielleicht eine letzte Frage, sozusagen eine Serviceleistung für unsere HörerInnen. Habt ihr vielleicht einen Tipp für ein besonders interessantes oder besonders gutes queeres Rollenspiel? Oder ein Rollenspiel mit besonders interessanten queeren Inhalten?
Ich fange einfach mal an, weil dann können wir mit was Positivem enden, wenn die anderen Vorschläge haben. Weil,
dann darf ich meinen Tipp tatsächlich auch nicht als letztes machen.
Es gibt sicherlich Menschen, die finden das toll. Und zwar gibt es, und das habe ich ja durchaus schon hier vorgestellt, weil ich das auch für Ilea und Philipp schon geleitet habe, auch hier im Podcast. Und zwar geht es um Extreme Meat Punks Forever. Das ist interessant. Die Catchline ist Tabletop RPG about found family, queerness and gigantic robots made of meat. Be gay, pilot mechs, kill Nazis. Ist erstmal eine total gute Überschrift. Fanden wir alle. Und dann habe ich es gespielt. Und dann war es sehr, sehr eklig. weil die Mechs sind nicht das Einzige, was aus Fleisch besteht. Es gibt da praktisch keine Erde. Die gesamte Erde besteht aus Fleisch und Häuser bestehen aus Fleisch und es wird alles aus Fleisch gebaut. Und alles ist so ein natürliches... Es ist eklig. Es ist ein PBTA-Spiel. Das ist Standard-PBTA. Das funktioniert auch wie ein Standard-PBTA-Spiel. Und die Queerness ist vorherrschend in allen Belangen. Die Beispielcharaktere sind extrem gut gebaut und das Spiel spielt damit im wahrsten Sinne. Und aber das ist eines meiner Beispiele, wo ich sage, Queerness ist nicht alles. Es kann nicht alles retten. Logischerweise, weil nichts kann alles retten. Und dieses Spiel muss man echt mögen, glaube ich. Ich kann es nicht empfehlen, aber es ist ein Spiel mit sehr queeren Inhalten.
Ich glaube, dann schließe ich mich gleich an. Und zugegeben, ich hatte das Problem, ich kenne nicht so viele thematisch passende Rollenspiele. Außerdem war ich mir sehr sicher, dass irgendwer von euch jetzt so diese Standardspiele nennt, Charmante Schwertlesben oder Viva la Quirba. Also habe ich mich mal in den Weiten des Internets umgeschaut. Bisschen übertrieben, ich habe einfach bei DriveThruRPG geguckt. Da gibt es nämlich eine extra Kategorie für LGBTQ-Rollenspiele und da habe ich dann nach kostenlosem Material geschaut. Und da fiel mir Social Justice Warrior Turtles ins Auge. Einerseits, weil da Schildkröten im Namen waren und andererseits, weil ich noch nie ein Rollenspiel auf DriveThruRPG gesehen habe, das eine so schlechte Wertung hatte, nämlich lediglich 2,4 von 5 Punkten. Und das ist überraschend niedrig, weil irgendwie jeder Mist tatsächlich irgendwie 5 Sterne bekommt, gefühlt zumindest. Mein Interesse war also geweckt und dafür, dass es gratis war, wurde ich dann auch gar nicht enttäuscht tatsächlich. Du hast also ein rund 40 Seiten dickes PDF-Rollenspielregelwerk für Erwachsene, aber explizit nicht für Incels. Und das fand ich sehr sympathisch, dass das auf dem Cover stand, inklusive 4 kurzer Abenteuer. Man spielt da anthropomorphe Tiere, die sich über 4 Kennwörter identifizieren, welche gegen die Schweine aufbegehren. Wobei die Schweine, also die Pigs, ganz im Stil von Farm der Tiere die Obrigkeit repräsentieren, beispielsweise Polizistinnen und Finanzbros. Die 4 Kennwörter setzen sich zusammen aus der Identität, der übernatürliche Status, die Berufung und die Tierart. Also man kann beispielsweise eine lesbische Engelsastronautin-Ratte sein oder ein neurodivergenter Zombie-Rapper-Delfin. Das habe ich nämlich einfach mal so jetzt ausgewürfelt beim Testen, wie das so mit der Charaktererschaffung funktioniert. Ziemlich witzige Kombis. Und dazu gibt es dann noch 6 halbwegs normale Fähigkeiten, die man mit einem W6 entweder unterwürfeln muss oder aber einen W6 dazu addieren muss, je nach Spielsituation. Es gibt noch ein paar Sonderregeln, dies, das, aber im Prinzip ist es ein sehr, sehr simples Spiel. Gut gefallen hat mir dabei der satirische Ansatz auch, oder gerade weil, der manchmal ein bisschen über die Stränge schlägt oder, um mal so einen politischen Kampfbegriff zu nutzen, einfach weil es nicht politisch korrekt ist, aber eben mit dem Herz am rechten Fleck. Wobei ich das hier aber, und wir hatten es ja gerade, definitiv nur in einer sicheren Gruppe spielen würde, mit X-Card und Open Door und all den anderen Sicherheitsmechaniken, die es eben so gibt, weil die Grenze zwischen linksextremer Satire und verletzendem Humor doch teilweise arg dünn ist bei diesem Spiel. Dafür gibt's dann aber wirklich einen hohen Wiederspielwert, weil man allein durch die Kombination der 4 Kennwörter gänzlich verschiedene Gruppenkonstellation bekommt. Und wenn man dann auch vielleicht noch so ein Charakterspieler ist wie unser Co-Moderator Ralf Sandfuchs, dann läuft die Sache halt echt ganz von alleine. Und ich denke, Ralf würde auch vermutlich super gefallen, dass die eigentliche Spieltiefe extremst gering ist und dass die SpielerInnen fast schon mehr Macht über die Geschichte haben als die Spielleitung. Negativ ist einfach nur, dass man halt Social Justice Warrior Turtles ansieht, dass es ein sehr nischiges Ein-Mann-Produkt ist, aber das relativiert sich halt dadurch, dass es Pay What You Want ist und man kann einfach nur Euro bezahlen, sowohl auf DriveThruRPG als auch auf itch.io. Also für 0 Euro, guckt euch das mal an, ihr werdet wirklich Spaß haben oder auch nicht. Wie sieht's denn bei euch aus?
Ich würde vielleicht mal ganz kurz einfach zwischenspringen und euch dann schnell den Abschluss überlassen, weil ich kein dezidiert queeres Rollenspiel vorstellen kann. Wäre das in Ordnung?
Na klar.
Weil ich würde dann einfach, ihr wisst ja, ich war ja schon mal dabei, auch beim Podcast, und zwar im Zusammenhang mit Vampire the Masquerade, wobei ich da vielleicht auch nicht dabei war, wir wissen es nicht genau, vielleicht war es auch meine Schwester. Auf jeden Fall.
Was für ein Insider.
Auf jeden Fall war ich da schon mal dabei. und hätte jetzt auch Vampire the Masquerade aktuell für mich ins Feld geführt, wo ich das Ausspielen von Queerness oder das Experimentieren mit Queerness sehr, sehr spannend finde, weil du halt eben auch diese Körperveränderungen hast, von einem Menschen zum Vampir, und du eben auch dieses, na, was, Bedürfnisse fallen weg, Hormone fallen weg, bestimmte Körperfunktionen fallen weg und so weiter, und dann halt oft die Frage im Raum steht, was bleibt eigentlich von Sexualität und von Beziehung und von Sexdrive und so weiter, was bleibt da eigentlich? Und wie verändert das halt potenziell vielleicht auch den Blick auf Beziehungen oder auch auf Queerness? Weil inwiefern, also da kann man sich schon die Frage stellen, wenn wir Vampire sind, wenn wir quasi eh über den Menschen stehen und so weiter, sind dann solche Dinge, irgendwelche körperlichen Zuschreibungen und sowas, die sich potenziell zwischen den Leuten unterscheiden, sind die noch so wichtig? Oder sind sie es eben gerade nicht mehr? Das ist das, was ich eigentlich ganz, ganz gerne mag am Spiel mit Queerness bei Vampire the Masquerade. Ja, aber vielleicht habt ihr ja noch irgendwie zum Abschluss ein paar gute queere Rollenspiele, dezidiert queere Rollenspiele.
Serena, wer von uns stellt denn jetzt charmante Schwertlesben vor, du oder ich?
Das kannst du gerne machen, ich habe eine andere Auswahl.
Dann fang du da an.
Ja, ich muss sagen, ich habe auch einfach eine Liste und bin so, ach, welches nehme ich denn? Weil
das linke.
Ja, dann. Ja, ich hab sehr geschwankt. Ich meine, einerseits, da ist Monster Hearts, was sowieso eine große Liebe von mir bei Rollenspielen ist. Und das ist halt einfach, Teenager sind queer und Monster und alles ist dagegen. Dann hat Philipp eben schon Viva la Queerbar erwähnt, was auch ein tolles Spiel ist, was man immer wieder spielen kann. Weil es einfach jedes Mal komplett anders ist. Aber ich wähle jetzt etwas, was gar nicht dezidiertes queeres Rollenspiel ist, nämlich Velvet Glove. Das ist von Sarah Doom und Magpie Games. Und da spielt man in den 70er Jahren eine Mädchengang, die gegen das Patriarchat kämpft. Und das ist zwar nicht inhärent queer, aber da man gegen das Patriarchat kämpft, ist das irgendwie auch schon wirklich Aufhänger, um auch queere Themen einzubringen. Und ich glaube, wer das spielt und es ist nicht eine Frau dabei, die sich eine romantische Beziehung zu einer anderen Frau oder eine sexuelle Beziehung wünscht, ich glaube, dann hat man das Spiel nicht völlig ausgeschöpft. Und es ist ein PBTA, also Powered by the Apocalypse, Spielmechanik. Und ich hab's gespielt, es macht unglaublich Spaß, man... Das Mindset baut sich gerade als Frau echt schnell auf. Und das ist ein sehr katharsisches Rollenspiel, wo man Wut auch gegen aktuelle politische Veränderungen ein bisschen in gezielte Bahnen lenken kann. Und es lädt einfach dafür ein, auch Queerness in diese Themen mit reinzunehmen.
Dann kommen noch die charmanten Schwertlesben zum Schluss. Das ist ja auch ein Powered by the Apocalypse Spiel, auf Deutsch beim Uhrwerk Verlag erschienen, von April Kid Walsh im Englischen verfasst. Und da spielt man eine Gruppe von explizit queeren Charakteren. Aber das sind richtig fähige, coole Figuren, die sich für das Gute einsetzen, die zusammenhalten. Das Spiel setzt sozusagen, es gibt keine feste Spiele, man kann das als Science-Fiction Setting spielen oder als mittelalterliches Setting, aber es ist eigentlich immer klar, dass es eine queer Gemeinschaft gibt, die füreinander einsteht und die zumindest in ihren eigenen Reihen keine Transfeindlichkeit, keine faschistischen Ideale, keinen Rassismus und so weiter propagieren. Und das Spiel macht es auch wirklich ganz schön so, dass diese Dinge alle erklärt sind auf den ersten Seiten des Regelbuchs. Also es gibt irgendwie das gerade so aufgeschlagen, ne? Und da reihen sich eben also Überschriften, Sicherheit und Konsens. Dann gibt es quasi so eine Auflistung, weder Faschismus noch Intoleranz sind erlaubt. Und dann stehen eben einfach so Dinge, die die Autorin des Spiels gesagt hat, die möchte ich nicht in diesem Spiel haben. Und Leute, die dieses Spiel spielen, sollen sich im Klaren sein, dass das Spiel so nicht funktioniert, immer diese Themen irgendwie reinbringen. Das finde ich irgendwie ein ganz cooles Statement. Und dann spielt man eben, schöpft man, was ein Powered by the Apocalypse Spiel ist, eben auch so Playbooks. Und diese Playbooks, denen liegt allen irgendwie so ein gewisser queerer Struggle zugrunde. Da geht es teilweise um, es gibt das Playbook Die Bestie, die so ein bisschen so gestaltwandlerisch agiert und so ein bisschen so Berserker-Rausch verfallen kann. Und da geht es irgendwie um den Konflikt, irgendwie wie sehr passe ich mich halt der Welt an, ne, und der Gemeinschaft und der Gesellschaftsordnung an, oder lasse ich auch manchmal sozusagen, durchbreche ich diese Normen, oder es gibt die Hingebungsvolle, das Playbook ist so ein bisschen so eine Art Paladin-Playbook, wo es darum geht, da ist der zentrale Konflikt sozusagen Hingabe für andere gegenüber Selbstaufopferung. Also wie sehr sozusagen kümmere ich mich um andere und vergesse mich da selbst? Wie kriege ich da so eine Balance hin? Und all diese Themen haben irgendwie diesen schönen Spielraum. Und es geht eben ganz viel auch ums Flirten. Und auch da geht es gar nicht so darum, man muss jetzt gar nicht so super schlagfertig sein, um das spielen zu können und coole Flirtlines irgendwie raushauen, weil das Spiel das alles über die Spielzüge für einen übernimmt. Und das ist irgendwie total schön. Und diese Schwertlesben, die man dann spielt, die haben natürlich irgendwie alle auch Waffen, aber Worte sind eben ganz genauso machtvoll wie Waffen. Und ich finde, das ist ein ganz wunderbares Spiel, was ich irgendwie, das ist ja schon, ich glaube, vor 2 Jahren oder so erschienen und auf Englisch, glaube ich, noch länger her. Aber ich habe es gerade wieder aus dem Schrank geholt und dachte, wow, ich müsste eigentlich mal wieder spielen, was wirklich, wirklich toll ist. Und es gibt ganz unterschiedliche Settings, die man bespielen kann. Genau, von, wie gesagt, irgendwie so einer Sci-Fi-Utopie bis hin zu so einem Wasteland, wo so Tribes, die an so bestimmte Teile der schwulen Community angelehnt sind, irgendwie existieren und so miteinander wieder im Widerstreit sind. Super, super witzig und cool und auch ein toller Cast von AutorInnen, die darin gearbeitet haben.
Sehr schön. Patrick, möchtest du heute die Abmoderation machen oder soll ich machen?
Kann ich machen. Habt ihr sonst noch Fragen, Themen, Anmerkungen? Wollt ihr unbedingt noch was loswerden, bevor wir jetzt hier beenden?
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Ja. Und vielen Dank an euch jetzt gerade auch mit euren tollen queeren Rollenspielvorschlägen, weil ich jetzt gerade gemerkt habe, dass ich da in den dezidiert queeren Rollenspielen gar nicht so drin bin. Deswegen, die klangen für mich super interessant, super klasse, auch wenn ich natürlich namentlich manche schon gehört habe. Und ja, werde ich auf jeden Fall mich mal ein bisschen drin umhören. Also danke dafür auch.
Ja, ich habe mir Social Justice Warrior Turtles gerade runtergeladen, weil es hat mich neugierig gemacht.
Da schaue ich auch gleich nochmal nach. Ich habe gerade gedacht, vielleicht könnte es ja eine Challenge sein. Jetzt ist Pride Month. Vielleicht können ja all die Leute, die das hören, sich überlegen, ob sie Pride Month mal einen One-Shot, ein dediziert queeres Rollenspiel im Pride Month ausprobieren. Das kann ja wirklich auch einfach so ein Itch.io-One-Shot-Ding irgendwie sein, was kaum was kostet. Da gibt es, glaube ich, auch viel. Und genau, einfach mal so ein bisschen den Horizont erweitern.
Ja, und alle, die das wollen, schmeißt einfach auch Geld auf die CreatorInnen, weil die strugglen und das passt schon.
Super, okay, gut. Und wenn ihr irgendwann mal rausgeht oder so aus eurem Keller, Klischee, Klischee, dann geht doch einfach mal auch auf einen CSD und zeigt euren Support.
Das ist auch eine gute Idee, das stimmt.
Das werden wir auf jeden Fall dieses Jahr noch machen. Der in Hannover, den haben wir zwar verpasst, aber wir werden uns noch einen anderen raussuchen und da mal mitlaufen. Aber ja, wir haben ja jetzt die nächsten 1,5 Monate haben wir ja überall CSDs, deswegen ist das kein Problem, jetzt da irgendwo hinzugehen.
Dann nochmal vielen Dank an euch alle und natürlich an die HörerInnen, wie immer 5 Sterne bei iTunes und Apple, obwohl es ja, glaube ich, das Gleiche ist, und Kommentare und so weiter. Alles, was alle wollen, wollen wir auch.
Machst du jetzt noch die Abmod?
Ich dachte, du warst fertig schon, nein? Dann mach du das nochmal bitte, du machst das schöner als ich.
Nee, ich mach das überhaupt nicht schöner. Ich kann gleich noch das Intro mit einsprechen, oder wir machen das, möchte einer von euch das einsprechen?
Bitte nicht.
Okay, gut, dann machen wir das. Ja, dann vielen Dank an unsere GästInnen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wieder sehr viel, viel neue Einblicke bekommen. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir dieses Gespräch aufrechterhalten. Und ich freue mich auf den Pride Month. Ich freue mich darauf, das aufrechtzuerhalten und in der nächsten Zeit dann auch stärker auszuleben als sonst schon, weil alle da irgendwie drauf gucken. Vielen Dank und macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, macht's gut.
Tschüss.
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 Ciao.